Micro Europa.
Sounds.
Moderno.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Heute wieder mal mit einem Studio-Talk, gestaltet von Studierenden des ersten Semesters Medienwissenschaft der Universität Tübingen. Mein Name ist Moritz Baudenbacher und unser Gast ist heute Stefan Balz. Stefan Balz ist Diplom-Psychologe, Diplom-Pädagoge und psychologischer Psychotherapeut bei der psychotherapeutischen Beratungsstelle des Studierendenwerks Tübingen-Hohenheim. Er setzt sich seit vielen Jahren mit Ängsten bei Studierenden, Kindern und Jugendlichen auseinander. Herr Balz, ich begrüße Sie ganz herzlich bei uns. Angst ist eines der Grundgefühle und zentralen Emotionen, die ein Mensch hat, neben Freude, Überraschung oder Ärger. In der nächsten Stunde unterhalten wir uns über die Angst, darüber, wie sie entsteht und über die vielen Formen, die sie annehmen kann. Und uns interessiert natürlich auch, was man gegen sie unternehmen kann und wann Angst uns vielleicht sogar nützt. Herr Balz, Sie sind Psychologe, Pädagoge und Psychotherapeut bei der psychotherapeutischen Beratungsstelle des Studierendenwerks Tübingen-Hohenheim und Sie leisten dort Hilfe in schwierigen Lebenslagen, wie Sie es auf Ihrer Website beschreiben. Darunter fällt auch Hilfe bei Ängsten und Angsterkrankungen. Bevor wir darüber sprechen, haben wir uns zunächst in Tübingen umgehört und Menschen gefragt, wovor sie früher als Kind Angst hatten und was sie dann gemacht haben. Ihre Antworten hören wir jetzt. Danach sprechen wir mit Stefan Balz über Angst und darüber, was der Begriff genau bedeutet.
Wovor hatten Sie als Kind am meisten Angst?
Vor dem Kindergarten oder vor der Schule auch. Also überall, wo ich so neu hingekommen bin und dann fremde Kinder da waren.
Vor den Kellermonstern.
Clowns und vor allem dann nachts auf Toilette.
Daran kann ich mich ehrlich nicht erinnern, aber ich würde spontan behaupten, dass die Eltern sich trennen.
Also ich hatte riesige Angst vorm Schwimmen eine Zeit lang. Schwimmen war ein großes Problem.
Am meisten Angst vor Spinnen und vor anderen Krabbeltieren.
Vor der Dunkelheit.
Ich glaube, ich hatte immer ziemlich viel Angst vor Höhe.
Sagen Sie mir doch bitte, was Sie als Kind gemacht haben, wenn Sie Angst hatten.
Wahrscheinlich habe ich mich immer bei meiner Schwester ins Bett gekuschelt oder so.
Dann habe ich meist immer die Tür einen Spalt offen gelassen, sodass Licht in mein Zimmer fallen konnte und dass ich dann alles noch ein bisschen gesehen habe, wenn ich dann schlafen gegangen bin.
Ich habe Musik gehört, wenn ich Angst hatte. Ich hatte so eine Spieluhr.
Eigentlich habe ich mich an meine Eltern gewendet, um die Angst dort mit denen zu besprechen und zu klären.
Unter die Bettdecke verkrochen?
Da habe ich meistens dann Schokolade gegessen, als Gegenreaktion.
Schon als Kind hat man also vor Dingen Angst und entwickelt eigene Strategien zur Bewältigung. Aber hilft Schokolade da heute auch noch weiter? Zu dieser und weiteren Fragen sprechen wir heute mit unserem Gast. Stefan Balz ist Psychologe bei der psychotherapeutischen Beratungsstelle des Studierendenwerks Tübingen-Hohenheim. Herr Balz, Sie beschäftigen sich intensiv mit Angst und ihren vielen Formen und Folgen. Was genau ist Ihre Aufgabe bei der Beratungsstelle des Studierendenwerks?
Ja, also meine Aufgabe und die Aufgabe meiner Kolleginnen in der Beratungsstelle ist tatsächlich, Studierende zu unterstützen, sowohl bei studienbezogenen Schwierigkeiten und Problemen als auch bei persönlichen Problemlagen, wobei zwischen diesen beiden Bereichen sehr häufig auch Wechselwirkungen bestehen. Ganz häufig haben wir natürlich schon die Situation, dass Schwierigkeiten im einen Bereich auch Dinge im anderen Bereich schwieriger machen. Und tatsächlich ist Angst bei uns ein sehr häufiger Beratungsanlass. Wir haben auch so eine kleine Statistik, wo wir die Studierenden bei der Anmeldung schon fragen, aus welchem Anlass sie die Beratungsstelle kontaktiert haben. Und da geben tatsächlich gut 43% der Studierenden an, dass sie wegen Ängsten kommen. Und nochmal im Speziellen doch 28% auch der Studierenden, die wegen Prüfungsangst kommen.
Das sind hohe Zahlen. Was wird dabei genau unter Angst verstanden?
Also zunächst einmal ist Angst ja eine Reaktion auf die Wahrnehmung einer Bedrohung. Das kann nun eine Bedrohung sein der körperlichen Unversehrtheit. Das ist aber sehr häufig auch eine Bedrohung letztendlich einer psychischen Unversehrtheit oder auch des psychischen Wohlbefindens. Da geht es häufig auch um die Bedrohung von letztendlich auch Bedürfnissen, die man zu befriedigen versucht. Also im Grunde genommen ist Angst ja auch erstmal gar nichts Pathologisches, sondern eigentlich auch eine völlig normale Reaktion, auch wirklich alltägliche Emotion, die zum Leben dazugehört. Und es wäre auch völlig illusionär anzunehmen, es könnte sowas wie ein Leben ohne Angst geben. Ich persönlich denke, das ist auch gar nicht erstrebenswert. Und ganz im Gegenteil muss man schon auch sagen, es gibt durchaus Menschen, die keine Angst haben, aber das ist dann wirklich pathologisch. Das findet sich häufig zum Beispiel bei antisozialen Persönlichkeitsstörungen. Und da führt das wirklich auch zu massiven Problemen, dass Menschen keine Angst haben.
Wie unterscheidet sich denn die Angst, die wir alle kennen, genau von sogenannten Angsterkrankungen?
Also, ich würde mal sagen, der Unterschied ist mal prinzipiell kein qualitativer, sondern ein quantitativer. Also, wenn Ängste dann doch eben auch sehr intensiv ausgeprägt sind, sehr lange andauern, sehr häufig auch auftreten, dann resultiert daraus in der Regel ein hohes Maß an subjektivem Leiden und häufig eben auch einiges an Beeinträchtigungen, insbesondere eben auch durch Vermeidungsverhalten. Das heißt, dass Menschen dann aufgrund ihrer Ängste bestimmte Dinge nicht mehr tun oder nur noch unter großen Schwierigkeiten tun können. Und wenn das also gegeben ist, ein doch signifikantes Maß an Leiden und oder auch Beeinträchtigung, dann kann man schon sagen, ist die Angst irgendwo auch eine problematische Angst.
Sie haben es eben schon angesprochen, Angst ist eine unserer grundlegenden Emotionen. Und Sie haben auch gesagt, Sie halten ein Leben ohne Angst für gar nicht erstrebenswert. Worin liegt für Sie der Nutzen von Angst?
Naja, also man kann das zunächst einmal so ein bisschen auch evolutionär betrachten. Also Angst hat definitiv eine ganz wichtige Funktion auch für das Überleben einer Art, aber auch für das Überleben eines Individuums, weil Angst ja auch entsprechende Funktionen hat. Also Angst hat beispielsweise eine Alarmierungsfunktion. Das heißt, wenn wir Angst empfinden, ist es auch gleichzeitig ein Signal an uns, du bist jetzt in einer gefährlichen Situation, du musst jetzt aufpassen, du musst besonders achtsam sein oder du musst vielleicht auch versuchen, diese Situation zu verlassen. Also diese Alarmierungsfunktion ist auf jeden Fall schon mal ganz wichtig. Und darüber hinaus hat Angst auch eine Aktivierungsfunktion. Das heißt, Angst geht ja auf der körperlichen Ebene mit auch einer starken Aktivierung einher, die uns ermöglichen soll, wenn man es wieder mal so ein bisschen evolutionär nochmal betrachtet, beispielsweise in bestimmten Situationen uns verteidigen zu können oder besser fliehen zu können.
Herr Balz, vielen Dank bis dahin. Gleich nachher wollen wir darüber sprechen, wie Angst entsteht und ob Ängste insgesamt weiter verbreitet sind. Zur Einstimmung erst einmal ein bisschen Musik, und zwar 100 Years from Today von Bobby Long. Und im Anschluss hören wir Banana Pancakes von Jack Johnson aus dem Album In Between Dreams.
Oh, life is such a great adventure. Learn to live it as you go. Knowing in the world can venture what we do see below. Don't share your kisses, just pass them around. You'll find my reasons are logically sound. Who's gonna know that you pass them around? 100 years from today, why build a penthouse that's fit for a queen? You're nearer heaven by Mother Earth's screen. If you had millions, what would 100 years from today? So laugh and sing, make love the thing, or be happy while you may. There's always one beneath the sun who's bound to make you feel that way. The moon is shining, so that's a good sign. Say you'll be remembered and say you'll be mine. Remember, darling, we won't see a dime. 100 years from today. Remember, darling, thank you very, very much. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But baby, you hardly even notice when I try to show you. Song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. We could pretend it all the time, yeah. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But just maybe, like a ukulele, mama made a baby. Really don't mind the practice, cause you're my little lady. Lady, lady, love me, cause I love to lay you lazy. We could close the curtains, pretend like there's no world outside. Then we could pretend it all the time, Lord. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Can't you see, can't you see? Rain all day and I don't mind. But the telephone's singing, ringing, it's too early, don't pick it up. We don't need to, we got everything we need right here, and everything we need is enough. Just so easy when the whole world fits inside of your arms. Really need to pay attention to the alarm. Wake up slow. Wake up slow. But baby, you hardly even notice when I try to show you this. Song is meant to keep you from doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. We could pretend it all the time, yeah. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Rain all day and I really, really, really don't mind. Can't you see, can't you see?
Das waren Bobby Long mit A Hundred Years From Today und Jack Johnson mit Banana Pancakes. Jack Johnson ist nicht nur Musiker, er ist auch leidenschaftlicher Surfer und seine Songs bringen diese Surferharmonie, die beruhigenden, rauschenden Wellen mit. Ein Gefühl, das möglicherweise in Kontrast steht zu dem, worüber wir heute sprechen, nämlich über Angst. Bei uns zu Gast im Studio ist dazu Stefan Balz von der psychotherapeutischen Beratungsstelle in Tübingen. Herr Balz, wir haben eben über Angst gesprochen und darüber, was man darunter versteht. Doch wie entsteht Angst überhaupt? Was weiß man mittlerweile über diesen Prozess?
Ja, darüber weiß man tatsächlich sehr viel. Ganz grundsätzlich kann man mal sagen, dass Angst entstehen kann, sowohl als Reaktion auch auf eine ganz unmittelbare äußere Bedrohung. Angst kann aber genauso auch entstehen durch gedankliche Prozesse, also wenn man sich beispielsweise an negative Erfahrungen erinnert oder wenn man für die Zukunft negative Erfahrungen befürchtet, genauso auch wenn man letztendlich sich in einem innerpsychischen Konflikt befindet. Also die Auslöser können sowohl externe sein als auch interne, wobei das eben häufig zusammenhängt, weil natürlich auch die externen Auslöser zu irgendeiner Form innerer Verarbeitung letztendlich auch führen.
Sie haben es gerade schon angesprochen, man befürchtet negative Erfahrungen in der Zukunft. Inwiefern kommt dabei die Angst vor der Angst ins Spiel?
Also die Angst vor der Angst ist so ein Phänomen, was man doch ganz häufig findet bei Menschen mit Angsterkrankungen tatsächlich. Also die schon Episoden intensiver Angst hinter sich haben und das ist natürlich ein sehr, sehr unangenehmer Zustand und die eben auch für die Zukunft fürchten, dass das wiederkommen könnte. Was zu einem dann oft auch wirklich anhaltend erhöhten Anspannungsniveau führt und leider tatsächlich auch wahrscheinlicher macht, dass genau das wieder eintritt, was die Leute eben dann auch befürchten, nämlich dass so eine Angstepisode auch wiederkommt.
Haben Ängste denn Ihrer Erfahrung nach zugenommen?
Das würde ich so gar nicht mal unbedingt sagen. Also das Thema Angst ist ja eigentlich, Angst ist ja eine primäre Emotion, eine Sache, die die Menschen von Beginn ihres Lebens an, aber auch natürlich jetzt nochmal so evolutionär gesehen, die Menschheit überhaupt auch begleitet und auch wichtige Funktionen hat. Also die Prävalenzraten von Ängsten sind ja auch nicht gering. Also mal so betrachtet, die Lebenszeitwahrscheinlichkeit, irgendwann mal eine Angsterkrankung zu haben, also wirklich auch Angst in einem Maße, dass es wirklich einen Krankheitswert hat, liegt dann doch immerhin bei 15%, was natürlich auch eine Menge ist im Endeffekt.
Sie sagen, Ängste haben nicht zugenommen. Meinen Sie damit nur die Ängste, die wir alle kennen, oder meinen Sie auch Angsterkrankungen?
Also ich könnte Ihnen da jetzt gar keine genauen Statistiken sagen, und selbst wenn Sie so die unterschiedlichen Zahlen verschiedener Studien anschauen, ich glaube schon, dass die Schwankungen da wahrscheinlich eher damit zu tun haben, dass irgendwo auch ein Stück weit Bewusstsein dafür sich verändert hat, vielleicht auch eher mal die Sensibilität zugenommen hat, das auch als was Problematisches zu betrachten und dann auch eher mal entsprechende Diagnose gestellt wird. Aber die Emotion Angst ist so sehr mit unserem Dasein ja auch verknüpft, dass ich schon fast eher mal so meine persönliche Meinung sagen würde, es ist ein Phänomen, kein Phänomen der Zeit, sondern es ist ein Phänomen nicht nur der menschlichen Existenz, sondern überhaupt natürlich auch aller Organismen, die zu sowas wie Emotion auch fähig sind.
Sie sagen, Angsterkrankungen haben nicht zugenommen. Gibt es denn Unterschiede zwischen den Dingen, vor denen Menschen sich fürchten, die pathologische Angsterkrankungen auch haben, im Vergleich zu früher? Haben denn Angsterkrankungen an sich sich verändert? Oder
das? Ja, ich meine, das hängt natürlich von vielen Faktoren ab, auch von oft äußeren Umständen, wirtschaftlichen Umständen zum Beispiel. Also nehmen wir mal sowas wie die Angst vor Arbeitslosigkeit, vor sozialem Abstieg, der damit einhergeht. Das sind natürlich schon Dinge, die ein Stück weit auch fluktuieren mit, ja, eben, ich sag mal, auch wirtschaftlichen Gesamtbedingungen. Also in der heutigen Zeit, wo ja gestern kam es, glaube ich, in den Nachrichten auch, die Arbeitslosigkeit auf einem Niveau ist wie noch nie in den letzten 25 Jahren, also auf so einem guten, niedrigen Niveau, ist das sicherlich eine Angst, die nicht mehr so verbreitet ist, wie es vielleicht noch, ich sag mal, vor 10, 12, 15 Jahren war.
Vielen Dank, Herr Balz, für unser Gespräch bislang. Gleich nachher wollen wir darüber sprechen, welche Auslöser es für Ängste gibt und welche Formen Angst haben kann. Davor gibt es noch etwas Musik von Shakira featuring Maluma mit Chantal.
Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes.
Oye baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle y que ya no me quieres. Ven y dímelo en la cara.
Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe. Un día digo que no, y otro que sí.
Yo soy masoquista,
con mi cuerpo un egoísta.
Tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera.
Yo te quiero aunque no quiera.
Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Vas libre como el aire.
No soy de ti ni de nadie.
Como tú me tientas cuando tú te mueves. Esos movimientos sexy siempre me entretienen. Sabes manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera.
Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo. Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que manda. No pares bola toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído. No vaya a enderezar lo que no se ha torcido.
Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti. Dime qué pa' mi bebé.
¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe. Un día digo que no, y otro que sí.
Yo soy masoquista,
con mi cuerpo un egoísta.
Tú eres puro, puro chantaje. Puro,
chantaje. Siempre es a tu manera.
Yo te quiero aunque no quiera.
Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Vas libre como el aire.
No soy de ti ni de nadie. 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 Con mi cuerpo un egoísta.
Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera.
Yo te quiero aunque no quiera.
Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Vas libre como el aire.
No soy de ti ni de nadie. 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 Nadie.
Alright, alright, baby. Shakira. Maluma.
Pretty boy.
You're my baby loba. Yeah. Colombia. You feel me?
Pretty boy.
Das war Shakira featuring Maluma mit Chantae aus dem Jahr 2016 hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Zu Gast bei uns im Studio ist heute Stefan Balz von der psychotherapeutischen Beratungsstelle des Studierendenwerks Tübingen-Hohenheim. Herr Balz, vorher sprachen wir darüber, was Angst ist, wie sie entsteht und ob Ängste im Vergleich zu früher zugenommen haben. Im Rahmen Ihrer Arbeit bei der psychotherapeutischen Beratungsstelle hier in Tübingen haben Sie viele Studierende bei der Auseinandersetzung mit ihren Ängsten begleitet. Gleich interessiert uns, wovor man alles Angst haben kann und was die entsprechenden Auslöser sind. Auch hier haben wir uns zunächst vor Ort in Tübingen umgehört. Wir haben die Tübingerinnen und Tübinger gefragt, ob sie glauben, dass Ängste zugenommen haben und wovor die Menschen in Deutschland aus ihrer Sicht aktuell am meisten Angst haben. Ihre Antworten hören wir jetzt. Danach sprechen wir mit Stefan Balz weiter über das Grundgefühl Angst und die verschiedenen Formen, die sie annehmen kann.
Haben Menschen heute mehr Angst als früher? Was meinen Sie?
Da schon immer irgendwas, wovor man Angst hatte. Ich glaube das nicht, dass sie mehr Angst haben als früher.
Ich glaube, Menschen haben nur andere Ängste als früher. Ich glaube nicht, dass es mehr Angst oder weniger Angst ist. Ich glaube, das Level ist ungefähr das gleiche.
Ich würde schon sagen, unterm Strich, dass es insgesamt mehr ist. Weil vielleicht auch die Menschen früher diese Informationen alle so nicht hatten.
Wovor haben die Menschen in Deutschland aus ihrer Sicht am meisten Angst?
Also ich glaube im Moment Terroranschläge schon, ist schon ein großes Thema. Ja, im Moment halt auch Regierung, ist ja auch sehr zentral.
Ich nehme an vor unseren Flüchtlingen, gell? Leider Gottes. Aber man berichtet ja nur über das Negative, leider viel zu wenig über das Positive.
Ich denke, es ist ziemlich gespalten, auf der einen Seite vermutlich vor den Flüchtlingen, die ja aus ihren Augen sehr unkontrolliert ins Land geschwemmt werden, und die andere Hälfte vermutlich vor dem wachsenden Machtergreif der AfD.
In den Antworten zeigen sich sehr unterschiedliche Auslöser von Ängsten, die Menschen in Deutschland aus Sicht unserer Befragten haben. Über diese Auslöser wollen wir jetzt mit unserem heutigen Studiogast sprechen, Stefan Balz von der psychotherapeutischen Beratungsstelle des Studierendenwerks Tübingen-Hohenheim. Herr Balz, wir haben vorhin darüber gesprochen, was Angst ist und wie sie entsteht. Dabei deuteten Sie bereits an, dass es unterschiedliche Formen von Angst gibt. Aber welche Formen von Angst gibt es denn genau?
Ja, also man kann mal so ganz grob unterscheiden, drei große Gruppen von Ängsten. Da wären zunächst mal so die phobischen Ängste, das heißt, da sind Ängste oder Befürchtungen, die auf ganz bestimmte Objekte oder auch bestimmte Situationen letztendlich gerichtet sind. Daneben gibt es aber auch noch zwei andere Gruppen von Ängsten, die jetzt nicht so spezifisch auf irgendwas gerichtet sind, sondern eher auch sehr häufig ganz situationsunabhängig auftreten können. Da wären zum einen mal dann auch die Panikstörung, also wo im Vordergrund steht, dass sozusagen die Betroffenen immer wieder in Zustände wirklich sehr hoher Anspannung und Panik geraten, auch wirklich unabhängig von jetzt erkennbaren Auslösern. Und zum anderen dann auch die generalisierten Ängste. Das sind dann häufig Menschen, die sich eben über alles Mögliche, worüber man sich auch nur irgendwo Sorgen machen und die dann permanent letztendlich in so einem Zustand von Angst und Anspannung leben, dass es auch wirklich, auch das wiederum Krankheitswert hat und eigentlich auch behandelt werden sollte, wenn es eben entsprechend stark ausgeprägt ist.
Was sind die häufigsten Ängste, mit denen Sie bei Ihrer Arbeit zu tun haben?
Also ich denke, was schon ein Stück weit typisch für unsere Zielgruppe der Studierenden auch ist und vielleicht
unterscheidet sich dazu tatsächlich auch unsere Zielgruppe von der Allgemeinbevölkerung. Wir sehen schon relativ häufig auch Studierende tatsächlich mit ausgeprägten Versagens- und Bewertungsängsten. Also letztendlich Leistungsängsten mit entsprechenden Befürchtungen, entweder so den eigenen Erwartungen und Ansprüchen nicht entsprechen können, dann wird man eher von einer Versagensangst sprechen, oder eben auch so den Ansprüchen Dritter nicht gerecht werden zu können. Das können die Eltern sein, das können letztendlich Hochschullehrer sein, wo wir dann eher von Bewertungsängsten sprechen. Und interessanterweise stellen wir doch auch immer wieder fest, man könnte jetzt ja mal annehmen, das betrifft vielleicht auch insbesondere mal die, die tatsächlich Schwierigkeiten haben, diesen Ansprüchen zu entsprechen. Aber wir sehen dann doch tatsächlich auch viele Studierende, die gute Studierende sind und die wirklich viele Fähigkeiten haben, die darunter leiden. Woran man schon irgendwo ein Stück weit auch sehen kann, es hat auch viel so mit dem eigenen Anspruchsniveau zu tun oder auch mit den Annahmen darüber, was man denkt, was die anderen von einem erwarten. Es ist nicht eins zu eins Abbild dessen, wie viel Grund habe ich letztendlich Befürchtungen zu haben, auch in Abhängigkeit meiner Leistungsfähigkeit, sondern es hat auch viel letztendlich so mit dem Niveau von Erwartungen zu tun.
Haben denn gute Studierende, Studierende, die hohe Erwartungen auch an sich selbst haben, deshalb ein höheres Risiko, Angsterkrankungen zu bekommen?
Das würde ich mal so pauschal jetzt nicht sagen letztendlich. Also wie gesagt, es hängt schon ein Stück weit davon ab, wie halt so das Verhältnis ist zwischen dem, was kann ich leisten und was würde ich gerne leisten. Wenn das irgendwo dann doch relativ, ausgewogen ist und da wirklich dann auch der Einzelne für sich ordentliche Erfolgschancen sieht, dann ist das sicherlich ganz günstig, um auch mit relativ wenig Ängsten durch ein Studium zu kommen. Aber wenn dann doch die Ansprüche auch so hoch sind, dass sie eigentlich kaum letztendlich auch zu erreichen sind, dann ist das natürlich schon eine relativ zuverlässige Quelle für jede Menge Enttäuschung, für Frustration und letztendlich dann eben auch für Ängste, wenn man da die notwendige Toleranz eben nicht hat, auch mit diesen, sagen wir mal, Leistungen irgendwo zurechtzukommen, die eben nicht ganz dem entsprechen, was man sich idealerweise nun vielleicht wünschen würde.
Haben Studierende oder junge Menschen allgemein denn andere Ängste als ältere Menschen?
Ja, das ist sicherlich auch ein Stück weit lebensphasenabhängig. Also was wir natürlich jetzt insbesondere auch nochmal bei den Studierenden häufig sehen, sind natürlich auch jede Menge Ängste, die auf diese neue Lebenssituation bezogen sind. Also studieren heißt für viele ja auch ein Stück weit ihr bislang irgendwo gewohntes Umfeld hinter sich zu lassen, oft an einem neuen Ort auch ein Stück weit neuen Anfang auch zu wagen. Für viele ist das auch ein Wagnis. Und das geht natürlich schon auch mit vielen, ich sage mal, Anpassungserfordernissen einher. Und fordert vielen doch auch einiges ab, letztendlich nicht alles gelingt. Und auch da allein schon so die sozialen Anforderungen, die Studierenden natürlich auch nach sich ziehen. Irgendwo seinen Platz zu finden, seine Position in der Gemeinschaft, in der Gruppe der Studierenden oder auch am neuen Studienort in der WG. Das ist natürlich schon auch alles, was sind Dinge, die herausfordern und wo man natürlich schon auch Angst haben kann, dass einem das nicht gut gelingen wird schlussendlich.
Gibt es denn dabei Unterschiede zum Beispiel zwischen Studiengängen oder Frauen und Männern?
Also generell kann man mal sagen, ist das Auftreten von Angststörungen bei Frauen doch deutlich verbreiteter. Die haben doch nochmal einiges höhere auch Prävalenzraten von Angsterkrankungen als Männer. Es gibt auf jeden Fall Geschlechtsunterschiede im Sinne von, dass Frauen eben häufiger von Angststörungen betroffen sind als Männer, und es gibt definitiv natürlich auch Unterschiede zwischen Studiengängen. Da spielt, glaube ich, tatsächlich auch wieder eine Rolle, was ich schon eben so erwähnt habe, dass es natürlich auch unterschiedlich hohe Erwartungen gibt. Also es gibt Studiengänge, wo von Anfang an den Studierenden auch vermittelt wird, dass das schwer ist, dass nur ganz wenige letztendlich auch Erfolg haben werden mit diesem Studium und wo von Anfang an ein Stück weit auch, das Kompetitive irgendwo auch in den Vordergrund gestellt wird. Und das macht vielen natürlich auch Angst, weil sie dann ständig damit konfrontiert sind, dass es doch sehr, sehr viel Mühe und Anstrengung und vielleicht auch Talent auch erfordert, in diesem Studiengang zu bestehen und es keineswegs irgendwo auch sicher ist, dass man ans Ziel kommen wird.
Was für Studiengänge oder was für ein Studiengang ist das denn genau, von dem Sie sprechen?
Ja, also jetzt mal nach meinem subjektiven Empfinden sind das natürlich so anspruchsvolle Studiengänge wie, klar, Medizin, Rechtswissenschaft, Pharmazie, viele Naturwissenschaften, ja, wo einfach viel Druck auch ist. Das haben die Leute sich natürlich auch ein Stück weit ausgesucht. Das ist natürlich schon auch vielleicht so ein gewisser Selektionseffekt, dass dafür sich dann auch Leute interessieren, die auch irgendwo kompetitiv sind, aber nichtsdestotrotz, also ist da für viele, glaube ich, das gefühlte Risiko fürs Scheitern schon relativ hoch.
Danke, Herr Balz, für den spannenden Einblick bis hierhin. Gleich nachher wollen wir darüber sprechen, wie sich Angst anfühlt und wie sich auch hier Menschen möglicherweise unterscheiden. Denn das Thema unserer Sendung lautet Angst, ein starkes Gefühl. Davor hören wir noch etwas Musik mit Chuckamuck und Hitchhike aus dem Jahr 2013.
Achterbahn im Kino, ihre Hand in mein Popcorn und Hitchhike, Baby, hilft die Mädchen im Bungalow. Ich erzähl davor am Schalter von der See den Zug abfahren. Sie gibt mir einen Stapper und fragt, nun ist das so. Hitchhike, Baby. Von hier bis Amsterdam und bist du einmal da, dann zeig ich dir die Stadt und dann Achterbahn, Kino, wieder alles von vorn. Hitchhike, Baby, hilf die Bungalow Popcorn. Stadt an Amsterdam, Busch, Stopp und ab hin da. In der Wand vergeht die Zeit, wie im Zug, egal wie weit. Breit, schau, wow, steck den Kopf aus dem Fenster. Regenscharfe Gartenzäune, Gästezimmer in der Scheune. Hitchhike, Baby, Kino, Schalter, Achterbahn und bist du einmal da, dann zeig ich dir die Stadt und dann Amsterdam, Baby, Mädchen, Schafe und Popcorn. Ding, Bungalow und wieder alles von vorn.
Micro Europa.
Micro Europa.
Ihr hört Radio Micro Europa mit unserem Studio-Talk auf der Wüstenwelle. Die Sendung heute wird gestaltet von Tübinger Erstsemestern der Medienwissenschaft. Zu Gast bei uns im Studio ist Stefan Balz von der psychotherapeutischen Beratungsstelle des Studierendenwerks Tübingen-Hohenheim. Herr Balz, vorher sprachen wir darüber, was Angst ist und wie sie entsteht. Im vergangenen Jahr haben Sie und Ihre Kolleginnen bei der psychotherapeutischen Beratungsstelle hier in Tübingen rund 700 Studierende begleitet, die unter anderem mit Ängsten zu kämpfen hatten. Gleich interessiert uns, woran man Angst erkennt, wie unterschiedlich sie sich anfühlen kann und vor allem auch, wie sie sich äußert. Auch hier haben wir zunächst in Tübingen umgehört und die Menschen gefragt, was ihnen Angst einjagt und vor allem, ob man vor Angst sterben kann. Ihre Antworten hören wir jetzt und danach sprechen wir mit Stefan Balz weiter über unsere Ängste und wie sie unser Leben beeinflussen können.
Was jagt Ihnen Angst ein?
Mir jagt unkontrolliertes Feuer Angst ein, wenn was brennt und ich eigentlich nicht will, dass es brennt.
Dass Sachen, die mir jetzt viel bedeuten, irgendwann mal egal sein werden.
Also am ehesten mache ich mir Sorgen um mein Kind.
Die Terrorgefahr schätze ich ziemlich hoch ein und
So bei Massenveranstaltungen ist mir nicht mehr so ganz wohl.
Demenz im Alter zu kriegen, deswegen ganz wichtig, am besten eigentlich immer möglichst viel erleben und alles mitnehmen können, was geht.
Kann man vor Angst sterben? Was denken Sie?
Wenn man labil ist, auf jeden Fall, ja.
Ich persönlich würde eher sagen, nein, zumal Angst ja auch was ist, was man früher noch zum Überleben gebraucht hat. So, Angst ist ja was Wichtiges, sie erzählt einem ja, wenn man sich lieber zurückziehen sollte, anstatt voll drauf zu gehen.
Ich glaube, das ist eher metaphorisch zu sehen, so innerlich kann vielleicht irgendwas sterben, so dass man so zusammenbricht, wenn man richtig viel Angst hat.
Also ja, ich denke schon, sieht man ja auch immer mal wieder in Filmen, dass irgendwie Leute, wenn sie irgendwie eine Gestalt oder so sehen, dass sie vor Angst einfach sterben.
Unsere Befragten sind sich nicht ganz sicher, ob man vor Angst sterben kann. Auf jeden Fall ist Angst etwas, das sich auch durch eine Reaktion des Körpers zeigt. Darüber wollen wir jetzt mit unserem heutigen Gast, Stefan Balz von der psychotherapeutischen Beratungsstelle des Studierendenwerks Tübingen-Hohenheim, sprechen. Herr Balz, das Wort Angst lässt sich sowohl aus dem Griechischen als auch dem Lateinischen ableiten und bedeutet würgen oder die Kehle zuschnüren. Es wird also auf eine Wahrnehmung und eine starke Reaktion des Körpers verwiesen. Wenn Studierende zu Ihnen kommen, wie beschreiben diese ihre Angst?
Ja, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also manifestiert sich Angst ja auf verschiedenen Ebenen. Die eine, die körperliche Ebene, wurde schon angesprochen, wo die meisten Menschen, die Angst empfinden, tatsächlich auch Symptome registrieren. Dann häufig sowas wie klar Herzrasen, Herzklopfen, Atemnot, Zittern, vielen ist auch übel. Aber es gibt ja noch andere Ebenen. Es gibt ja zunächst auch ja noch so diese im engeren Sinne Gefühlsebene, Erlebensebene, also dieses Angstempfinden letztendlich. Es gibt eine gedankliche Ebene, die dann häufig eben auch bezogen ist auf das, was einen da ängstigt, beispielsweise nochmal, um auf Versagensängste zurückzukommen, dass jemand so den Gedanken hat, er schafft was nicht, dass ihn was überfordert, dass er was nicht bewältigen kann. Und letztendlich hat Angst auch eine Verhaltensebene, die dann häufig eben auch mit so einer Tendenz einhergeht, bestimmte Situationen, die einem Angst machen, eben auch zu vermeiden. Also wie individuell dann im Einzelfall die Ausprägung und Wahrnehmung der Symptomatik ist, ist oft sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe auch durchaus schon Studierende getroffen, die dann berichten von Erfahrungen bei Prüfungen mit tatsächlich jeder Menge vegetativer, also körperlicher Symptome, und denen nicht klar war, dass das eigentlich Angstsymptome sind und dass es da natürlich auch anzusetzen gilt.
Vorhin haben wir darüber gesprochen, dass es unterschiedliche Auslöser und unterschiedliche Formen von Angst gibt. Sie haben die Kategorien erklärt. Könnte man denn auch sagen, dass die sich unterschiedlich anfühlen und denen generell bestimmte Symptome zuordnen?
Ja, also ein Stück weit schon, wobei jetzt insbesondere natürlich auch so diese körperliche Ebene der Angst dann doch relativ, unspezifisch ist. Das fühlt sich dann oft auch relativ ähnlich an. Aber allein schon, was sich so auf der gedanklichen, kognitiven Ebene tut, ist natürlich hochgradig davon abhängig, um welche Ängste es sich handelt. Und an der Stelle wollte ich gern auch nochmal kurz auf den letzten Einspieler zu sprechen kommen. Da war abermals die Rede davon, dass die Menschen dann auch heutzutage viel Angst auch vor Terroranschlägen haben. Das ist für jeden sicherlich nachvollziehbar und ich denke, so fühlen heutzutage doch tatsächlich viele. Aber daran kann man auch erkennen, wie irrational oft Ängste sind, weil die Wahrscheinlichkeit hierzulande durch einen Terroranschlag zu Schaden zu kommen, um ein so Vielfaches kleiner ist, als ganz simpel in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt zu werden, wovor viel weniger Angst haben, das ist natürlich schon interessant. Und auch wenn man mal nochmal so schaut, evolutionär, biologisch, bis heute haben sich ja auch so doch relativ hohe Wahrscheinlichkeiten für Tierphobien gehalten. Also viele Menschen haben Angst vor Schlangen, vor Spinnen, und hierzulande lebt keine einzige Schlange und keine einzige Spinne, die ihnen wirklich ernsthaft gefährlich werden könnte. Dafür hat aber kein Mensch Angst vor Steckdosen, vor elektrischem Strom oder vor Autos.
Herr Balz, in Filmen, wir haben es gerade schon im Voxpop gehört, wird manchmal angedeutet, dass man vor Angst auch sterben kann. Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
Also, generell ist es natürlich richtig, dass Angst wegen dieser körperlichen Aktivierung, die damit einhergeht, auch das Herz-Kreislauf-System beansprucht. Wenn jetzt jemand aber gesund ist, dann kann den zwar ein Angstzustand erschöpfen, ähnlich wie auch jede andere körperliche Betätigung
ihn erschöpfen kann. Aber tatsächlich, Schaden tut das längerfristig nicht, wenn Sie gesund sind, insbesondere auch, wenn Ihr Herz-Kreislauf-System gesund ist.
Bleiben wir bei Filmen oder Büchern oder anderen Medien. Auch hier kann man sich gruseln oder fürchten. Worin liegt für Sie der Unterschied zu den Ängsten, über die wir eben gesprochen haben?
Ja, vielleicht ist der Unterschied gar nicht so groß, weil, wie schon vorher gesagt, also es gibt natürlich den einen Pfad, Angst zu empfinden durch eine unmittelbare Bedrohung, aber natürlich kann man auch Angst empfinden, Kraft der Vorstellung. Erich Kästner hat mal so ganz schön gesagt, wer keine Angst hat, der hat keine Fantasie. Also wir Menschen können uns Dinge vorstellen und wir können uns auch Dinge vorstellen, die uns ängstigen. Im Einspieler wurde auch genannt, einer sagte, ich habe eigentlich am meisten Angst um mein Kind. Der bekommt Angst um sein Kind, wenn er sich vorstellt, was seinem Kind alles widerfahren könnte.
Ja, Sie haben es eben schon angedeutet, wir haben auch vorhin schon darüber gesprochen, Angst kann auch nützlich sein. Ab wann wird denn Angst zur Belastung? Ab wann ist es pathologisch und ab wann braucht man Hilfe?
Ja, also tatsächlich, wenn die Angst eben dann doch auch hohen Leidensdruck nach sich zieht, wenn sie auch mit dann doch signifikanten Einschränkungen einhergeht und die Einschränkungen bestehen dann doch ganz häufig auch letztendlich in Vermeidungsverhalten. Das heißt, dass die Betroffenen bestimmte Dinge gar nicht mehr tun, was bei manchen Angsterkrankungen so weit führen kann, dass die Leute nicht mehr aus dem Haus gehen. Was wir häufig im studentischen Kontext auch sehen, die Prüfungsängste, da ist dann häufig doch leider auch zu beklagen, dass auch kognitive Einbußen dann vorliegen. Und dazu muss man wissen, diese Aktivierung, die mit der Angst einhergeht, die führt auch bei relativ hohen Angstleveln noch lange dazu, dass die körperliche Leistungsfähigkeit steigt. Aber die kognitive Leistungsfähigkeit, die wird relativ rasch beeinträchtigt, was dann oft dazu führt, dass die von Prüfungsangst Betroffenen in den Prüfungen nicht mehr so gut denken können, dass ihnen viele Dinge nicht mehr einfallen, dass sie irgendwo auch so in der Flexibilität des Denkens, die natürlich auch gefordert ist, eingeschränkt sind und manchmal auch regelrecht Blackouts haben. Und es gab auch schon Studierende, die in der Prüfung nicht mehr wussten, wie sie heißen.
Herr Balz, vielen Dank. Bis dahin. Auch wenn man vor Angst normalerweise nicht stirbt, kann sie also das eigene Leben sehr beeinflussen und zu einer schweren Belastung werden. Gleich nachher werden wir deshalb noch darüber sprechen, wie wir mit unseren Ängsten umgehen und wie wir sie möglicherweise sogar überwinden können. Davor hören wir noch etwas Musik mit Les Pensées von The Architect aus dem Jahr 2013.
Imaginez la forme de la boîte crânienne, son épaisseur, sa dureté. Comparez le plan mental à une scène de théâtre sur laquelle évoluent des personnages. Ce sont les images, les pensées, les pensées, les pensées. Ordonnez à ces acteurs de se retirer et conservez une seule image. Installez-vous dans cette pensée et de ce moment, vous cessez de faire et commencez à être. le reflux. C'est alors qu'émerge l'essentiel, ce que l'on est.
You gotta move, you gotta move, you gotta move, child, you gotta move. You may be high, you may be low, you may be rich, child, you may be poor.
Tranquillité.
Ihr hört Radio Mikro Europa mit einem Live-Talk auf der Wüstenwelle. Mein Gast heute ist Stefan Balz von der psychotherapeutischen Beratungsstelle des Studierendenwerks Tübingen-Hohenheim. Herr Balz, wir sprachen darüber, wie Angst entsteht und wie sie sich anfühlt. Natürlich interessiert uns jetzt vor allem auch noch, wie man mit seinen Ängsten umgehen und was man selbst tun kann, wenn sie zur Belastung werden. Was denken die Menschen in Tübingen dabei? Und haben Sie Tipps für uns? Wir haben Sie nochmal nach Ihren individuellen Ängsten gefragt und vor allem danach, was man dagegen tun kann. Ihre Antworten hören wir jetzt. Danach sprechen wir im letzten Teil unserer Sendung darüber, wie man Ängsten begegnet und mit ihnen umgehen kann.
Zwar irritierenderweise Stechmücken und dem Leben an sich.
Schwere Krankheiten.
Ich habe Angst davor, in meinem Leben nicht die Ziele zu erreichen, die ich gerne erreichen möchte.
Ich habe eine Katzenphobie, habe also Angst vor Katzen. Ansonsten bin ich relativ angstfrei.
Vor Spinnen.
Oh, ganz banal vor, sagen wir mal, Dingen, die hier in der Umwelt passieren, also was ganz allgemein sich verändert. Und dann gibt es auch Dinge im privaten Bereich, Krankheit, Tod, also diese Bereiche sind es mal, wenn man das so in zwei Teile aufteilen kann.
Wie kann man Angst effektiv bekämpfen? Haben Sie einen Tipp?
Was Spezielles würde mir dazu nicht einfallen. Das Einzige, was man da machen kann, meiner Meinung nach, ist Augen zu und durch.
Also ich finde immer, man sollte mit seiner Familie und Freunde drüber reden und sich der Angst stellen.
Ich würde sagen, um Angst zu bewältigen, ist wahrscheinlich wichtig, dass man sich einfach in die Situation reintraut.
Was mir immer hilft, ist, dass ich mir davor klar mache, so okay, ich kann das und einfach positiv denke.
Tja, Augen zu und durch oder mit Familie und Freunden sprechen. Was hilft am besten bei der Bewältigung von Ängsten? Heute bei uns zu Gast im Studio ist Stefan Balz, Psychologe, Pädagoge und Psychotherapeut bei der psychotherapeutischen Beratungsstelle des Studierendenwerks Tübingen-Hohenheim. Wir haben bislang über Angst und ihre Ursachen und Wirkungen gesprochen. Im Folgenden wollen wir vor allem wissen, was man gegen Angst tun kann, wenn sie zur Belastung wird. Herr Balz, wie gehen Sie vor, wenn Studierende mit ihren Ängsten zu Ihnen kommen?
Also zunächst geht es natürlich schon darum zu klären, was für eine Form von Angst eben auch vorliegt. Wir hatten ja schon vorhin darüber gesprochen, ob es jetzt eher eine phobische Angst ist, ob es eher eine Panik ist oder ob es um eine generalisierte Angstproblematik geht. Und dann ein Stück weit auch zu klären, eben unter welchen Bedingungen, und damit sind sowohl äußere Bedingungen als auch innere, also innerpsychische Bedingungen gemeint, also in welchen Situationen denn die Ängste auftreten und wie sie sich schlussendlich auch äußern. Wichtig ist dann auch immer zu gucken, zu welchen Folgen das auch führt, zu welchem Grad an Leiden, zu welchen Einschränkungen, welche Dinge nicht mehr gemacht werden, auch aufgrund der Angst. Und dann gibt es im Endeffekt verschiedene Ebenen, auf denen man ansetzen kann. Vieles davon wurde tatsächlich auch schon von den Passanten genannt. So dieses Motto Augen zu und durch, das ist auf jeden Fall bei Ängsten ein wichtiges Thema. Ohne das geht's schlussendlich oft auch gar nicht. Aber natürlich auch über Schwierigkeiten zu sprechen kann oft sehr hilfreich sein. Also mal so ganz praktisch gesprochen, nehmen wir vielleicht nochmal das Thema Prüfungsangst. Sich da wirklich auch mal Gedanken zu machen. Also wie wahrscheinlich ist es denn zum Beispiel überhaupt, dass ich diese Prüfung nicht bestehe? Und man kommt vielleicht zum Schluss, dass das ziemlich unwahrscheinlich ist, weil der Betreffende vielleicht auch tatsächlich noch nie eine Prüfung nicht bestanden hat. Also sehr häufig wird tatsächlich so die Auftretenswahrscheinlichkeit des befürchteten Ereignisses doch auch sehr überschätzt. Und dann in einem zweiten Schritt auf jeden Fall auch mal zu überlegen, das, was ich da letztendlich eben auch an Konsequenzen befürchte für den Fall der Fälle. Ist das wirklich so dramatisch?
Oder, naja, wird man dann doch auch sagen können, ja gut, das ist vielleicht nicht toll, die Prüfung nicht zu bestehen, aber ja, dann mache ich die Prüfung halt nochmal und das ist vielleicht auch eine Option letztendlich und das Leben wird weitergehen in jedem Fall. Und ja, daran anschließend aber schon auch, wie schon genannt, Augen zu und durch, ein bisschen technischer gesprochen nennen wir das Exposition, also letztendlich eigentlich genau das zu tun, wovor einen die Angst versucht abzuhalten. Also jemand, der Angst vor Vorträgen hat, häufig versuchen die Leute sich darum irgendwie rumzumogeln und dann mit den Dozenten zu besprechen, könnte ich nicht vielleicht stattdessen Hausarbeit schreiben. Aber stattdessen wäre es viel schlauer zu sagen, ich mache jetzt so viel Vorträge, wie ich irgendwo auch nur machen kann, damit ich so eine Chance habe, mit dieser Situation einen Umgang zu finden, die Chance habe, die Erfahrung zu machen, ich kriege das ja doch hin. Ich hatte neulich einen Studierenden in der Beratung, der hat sich seit Monaten Gedanken gemacht, wie er diesen Vortrag letztendlich irgendwo umgehen könnte, den er da halten musste eigentlich. Und wir haben da doch einige Zeit drauf verwendet, zu überlegen, ob er das nicht doch riskieren will. Und er hat das tatsächlich auch gemacht und er ist in die nächste Stunde gekommen und hat gesagt, ich bin so froh, dass ich das versucht habe, weil es ist so gut gelaufen, ich habe mich so gefreut und ich war so stolz auf mich.
Wenn man es tatsächlich alleine nicht mehr schafft, an wen kann man sich mit seinen Ängsten wenden?
Also, wenn es jetzt mal zum Beispiel um die Studierenden geht, kann man natürlich jederzeit sich sehr, sehr gerne an unsere Beratungsstelle wenden. Aber auch im Allgemeinen, wenn der Weg eben nicht möglich ist, weil der Betreffende vielleicht eben auch gar kein Studierender ist. Klar, es gibt natürlich auch allgemeine Beratungsstellen, die allen offen stehen. Und wenn dann doch aber das Ausmaß an Belastung, an Einschränkungen doch auch groß ist, ist natürlich eine Option auch immer ambulante Psychotherapie, das heißt einen niedergelassenen Psychotherapeuten aufzusuchen, Psychotherapeuten, Psychotherapeutin natürlich auch und eben in diesem Rahmen auch an dem Problem zu arbeiten. Generell kann man auch noch sagen, die Prognose von behandelnden Angsterkrankungen ist nicht schlecht, also Ängste sind was sich durchaus psychotherapeutisch ziemlich gut behandeln lässt.
Was können wir als Studierende denn vorbeugend gegen Prüfungsangst zum Beispiel tun? Also wenn wir wissen, wir haben in einem Monat, in zwei Monaten Klausurenphase, was können wir tun, um möglichst zu verhindern, dass wir Probleme mit der Angst bekommen?
Also ich sage immer, Vorbereitung ist im Endeffekt die halbe Miete. Vorbereitung ist wirklich das A und O. Das hört sich jetzt sehr trivial an. Leider ist es bei den Prüfungsängstlichen gar nicht so trivial, weil die Prüfungsängstlichen leider dazu neigen, auch die Prüfungsvorbereitung aufzuschieben, weil die meisten kriegen schon in der Vorbereitung Angst, weil die sind in dem Moment, wo sie sich vorbereiten, mit Prüfungsstoff konfrontieren, natürlich auch damit konfrontiert, wozu sie das eigentlich machen, dass nämlich eine Prüfung auf sie zukommt. Und da geht es vielen gleich schon mal nicht mehr so ganz gut. Und wenn man das nicht haben möchte, dieses schlechte Gefühl, ist natürlich eine Möglichkeit, die kurzfristig ja auch funktioniert, sich erst gar nicht mal vorzubereiten, zumindest nicht so frühzeitig. Dann wird häufig natürlich doch irgendwann die Vorbereitung gestartet, weil man dann auch so das Gefühl hat, naja, also wenn ich es jetzt nicht mal beginne, dann wird es auch nichts mehr werden. Dann ist es oft aber auch schon zu spät für eine gute Vorbereitung. Das heißt, dann hat man auch wirklich einen guten Grund, Bedenken zu haben. Also deswegen gute Vorbereitung ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und ein anderer wichtiger Punkt ist schon auch irgendwo mal so das Anspruchsniveau zu überdenken, zu überlegen, naja, also muss es immer super gut sein und dementsprechend denke ich vielleicht, das schaffe ich nicht oder ist es auch okay, ganz ordentlich mal abzuschneiden und da wiederum denke ich, ja, das kriege ich hin, das gehe ich an und vielleicht noch so ein letzter kleiner Tipp, ich finde es auch immer ausgesprochen wichtig, erfolgsorientiert zu sein, also sich im Vorfeld von Prüfungen letztendlich eben auch klar zu machen, was man will, man möchte da bestehen. Und es geht nicht darum, irgendein Scheitern, das auch möglich ist, zugegebenermaßen. Es geht nicht darum, ein Scheitern abzuwenden. Also, das ist wie wenn jemand Auto fährt und immer nur Angst davor hat, in Straßengraben zu fahren. Der wird nur noch auf diesen Straßengraben schielen und letztendlich wird es ihn da wie magisch hinziehen. Der wird kein guter Autofahrer sein deswegen, sondern es ist gut, den Blick auf die Mitte der Straße zu haben, zu wissen, Straßengraben gibt es, okay, aber letztlich eben auch erfolgsorientiert zu sein.
Herr Balz, herzlichen Dank für unser Gespräch und Ihre Zeit bis hierhin. Zum Abschluss unserer Sendung spielen wir jetzt noch Bruno Mars mit Count on Me und hören uns dann gleich wieder.
If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. You'll always have my shoulder when you cry. I'm never that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, 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 ooh. You can count on me 'cause I can count on you.
Damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich durfte heute bei mir im Studio Stefan Balz begrüßen, Psychologe, Pädagoge und Psychotherapeut bei der psychotherapeutischen Beratungsstelle des Studierendenwerks Tübingen-Hohenheim. Herr Balz, nochmals vielen Dank für Ihren Besuch und für das Gespräch. An den Reglern saß heute Aaron Geiger. Redaktion: die 24 engagierten und motivierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kurses Grundlagen der Medienpraxis D der Universität Tübingen unter Leitung von Helena Steele und Ulrich Hägele. Auf unserer Website www.mikro-europa.de findet ihr weitere Informationen zu unseren nächsten Sendungen, und alle bisherigen Sendungen inklusive unserer heutigen gibt es zum Nachhören in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Unibibliothek unter vergil.uni-tuebingen.de/mikroeuropa. Vom Mikrofon verabschieden sich heute Moritz Baudenbacher und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kurses Grundlagen der Medienpraxis. Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.